Preis Gott, mir ist wohl in dem Herrn. Und da sind wir schon mittendrin im Thema, wir sind das Werk des allmächtigen Gottes. Gott arbeitet an uns. Wir sind seine Händewerk. Halleluja, mir ist wohl in dem Herrn. Ich freue mich für jeden, der gekommen ist. Wir wollen fortfahren. Der Monat ist schon bald wieder rum. Wie schnell so die Zeit vergeht, das glaubst du gar nicht. So, am Freitag werden wir das Thema hören und das Thema betrachten. Lass dich nicht missbrauchen. Am Samstag wird das Thema sein, wie groß bist du in Wirklichkeit, wie groß bist du im Geist. Wir sind manchmal so in Sprüche ganz groß. Wir erzählen alles Mögliche. Da denkt man, wie groß ist doch der Mann. Und wenn da hinten guckst, ist nichts da. Nur Luftblase. Nur eine Seifenblase. So, wie groß bist du in Wirklichkeit. So, am Sonntag wird das Thema sein, was und wer beeinflusst unser Leben. So, das sind die Gedanken. Und das ist eigentlich auch der Einstieg für heute. Wir sind Gottes Handarbeit. So, Gott arbeitet an uns. Und manchmal, ich denke nur an meine Oma. Meine Oma hat immer gerne Socken gestrickt und Schals gestrickt. Und mir wollte sie mal ein Pullover stricken. Und dann hat sie einmal ein Pullover gestrickt. Und das Schlimme war dabei, während sie strickt, verschließe ich sie, auf sie, was die Oma macht. Kreuz und quer gehen die Fäden da, denke ich, Oma, das werde ich nie und nimmer anziehen, dieses Kreuz und quer. Dann sagte, du siehst nur die Rückseite, die Vorderseite musst du sehen, wenn das mal umgekehrt ist. Und so ist auch Gott. Weißt du, wir sehen immer nur das Schlechte, das Kreuz und quer, das Bunte, das Durcheinander, das Chaos. Aber wenn dann mal diese Verwandlung kommt, wenn die Dinge umgedreht werden, da siehst du ein wunderbares Muster, eine wunderbare Sache. So, Gott macht alles gut. Lob und Dank, auch in deinem Leben. Er ist der Schöpfer des Universums. Und wenn ich die Welt anschaue, wie hast du die Welt gemacht? Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Und ich betrachte gerne die Welt. Ich betrachte den Wald, die Wiesen, das Meer, den Himmel, die Sterne. Weißt du, draußen nachts, wenn du die Sterne siehst, mein Gott, wie groß bist du? Das alles hat er gemacht und das alles hat er fest in seiner Hand. Das musst du verstehen, das musst du begreifen. Mit seiner hohlen Hand schöpfte das Meer, so heißt es in der Bibel einmal. Er ist der Urheber aller Dinge, er ist der Macher und alles, was er braucht, das schafft er sich selbst. Und jetzt, wir sind seine Händewerk. Er braucht uns und Gott arbeitet an uns im Detail. Die ganzen Kleinigkeiten, alles, was mit dir passiert, das ist alles seine Hände Werk. Nicht, das hat der Evangelist gemacht, das hat der Pastor gemacht, das hat, was weiß ich, das haben die Leute gemacht, das hat meine Eltern gemacht. Nein, Gott ist es, der bei uns das Wollen geschenkt hat und uns auch das Vollbringen gibt. So, alles, was er braucht, das schafft er sich selbst. Er hat einen Fisch gebraucht, um den Jona zu retten, und er verschaffte sich einen Fisch. Irgendwo einen großen Walfisch oder Moby Dick oder wie dieses Tier da auch hier ist, hat er sich verschafft. So, Gott macht alles. Auch bei uns Menschen, was er braucht, was er will, was er braucht, was er nötig hat, das schafft er bei uns. Braucht er ein Werkzeug, und von Paulus heißt es einmal, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Gott hat ihn zubereitet. Schon allein in seinem Studium, in seiner ganzen Charakter, in seiner Art und Weise. Er war ein Pharisäer von Pharisäern, so ein Selbstgerechter und was weiß ich, ein Draufgänger, ein Radikaler. Das hat Gott ihn so zubereitet, damit, wenn es nachher Jesus kommt und die Mission beginnt, damit er durch dick und dünn geht. Dass ihm nichts auffallen kann. Gott bereitet sich die Werkzeuge, wie er es braucht. Und schleift und schärft sie. So, das ist der liebe Gott. In Jesaja 64, Vers 8, da heißt es, wir sind seine Hände Werk. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Er ist der Töpfer. Und er formt uns. Und Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther, da macht er verschiedene Gefäße. Das Gefäß kann nicht sagen, ich möchte eine Blumenvase sein. Ich möchte das und das sein. Nein, er macht das, was er gerade braucht. Was gerade gefragt wird, was gerade nötig ist. So, er ist der Töpfer. Er gestaltet. Manche möchten einen langen Hals haben. Andere kriegen gar keinen Hals. Verstehst du, wir werden innen dick und hohl und so weiter. Gott gestaltet uns, wie er es braucht. Und er bestimmt unser Leben, unsere Art, unser Wesen. Gott selbst gestaltet unser Leben, wie er es will. Wie er es will. Viele Christen sagen, der Herr macht es schon. Und ich möchte ein paar heilige Kühe heute Nachmittag schlachten. Weißt du, viele wissen oft gar nicht, was sie sagen. Der Herr macht es. Nein. Der Herr hat es bestimmt. Der Herr hat es erwählt. Aber wir müssen das ausbaden. Ich muss es ausbaden. Er sagt, ich möchte, dass ein Missionar nach Berlin geht. Verstehst du? Der liebe Gott geht nicht nach Berlin, aber er schickt mich nach Berlin oder dich oder irgendjemand anders. So. Gott hat die Gesetze gemacht, hat einen Rahmen vorgegeben und einen Plan gemacht und dann gibt es jemand, du verwirklichst das und du machst das und so werden die Puzzle zusammengestellt und der Plan Gottes realisiert und verwirklicht und festgelegt. Sein Wille geschieht auf Erden, so heißt es im Vater Unser, es geschieht. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst dich strampeln, kannst sagen, nee, das will ich nicht. Es geschieht, wie es bereits im Himmel geschieht. Sein Wille geschieht hier. Wie oft hast du gedacht, das will ich so und so, und es ist ganz anders gekommen. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Das ist die Tatsache. Gott ist in Arbeit, Gott ist in Aktion. Er bestimmt. Und ob wir daran glauben oder nicht, es passiert so, wie es passieren muss. Und er fädelt da die Fäden so ein. Auch wenn es manchmal durcheinander ist. Sein Wille geschieht. Gott gibt einem das Wollen und Gott gibt das Vollbringen. Und manchmal gibt er uns auch das Nicht-Wollen, das ich nicht will. Und auch das hat seinen Zweck und seinen Grund, dass ich nicht will. So, wir müssen das machen. Er ist derjenige, der uns das gibt, zeigt, was getan wird und wir müssen es ausführen, ausbaden und erledigen. Als Knechte und Mägde und Sklaven und Diener und was auch immer. Wir sind, also manchmal komme ich mir so vor als ein Roboter Gottes. Ich tue das so, verstehst, wie er uns einprogrammiert hat. Ich sage, ich habe freien Willen, aber so viel freien Willen habe ich nicht. Verstehst du? Dein Wille geschehe und ich muss so funktionieren, wie er es will. So, ich habe nicht viel Spielraum. Ich kann vielleicht ein bisschen flattern, ein bisschen zappeln, ein bisschen langsamer machen und zögern, aber ich muss das tun, was er sagt. Ich muss es tun, was er sagt. Wir können Nein sagen. Und ich sage euch, du kannst blockieren. Du kannst sagen, nein, ich bewege mich nicht, ich stehe stramm. Aber dafür zahlst du deine Zeche, die Rechnung. Verstehst du? Du musst leiden. Da wird der Meister kommen und rucken und zappeln, ziehen und was weiß ich. Es wird immer schmerzlicher. Manche Probleme dauern dann länger. Du musst es noch einmal probieren, verstehst du? Nochmals Anlauf nehmen. Und es kommt dir teuer zu stehen, wenn du Nein sagst. Es ist besser, du bist geschmeidig und funktionierst ganz schnell, wie der Heiland es will. Ich sage es, ich weiß aus Erfahrung. Und ich möchte dir helfen, mit deinem Leben zurechtzukommen. Unser Ja beschleunigt unsere Reife. Je schneller du Ja zum Herrn sagst, desto schneller wirst du genießbar, brauchbar, einsetzbar. Andere, die brauchen Jahre, Jahrzehnte, weil sie bockig sind, murren. Warum hast du uns rausgeführt? Eigentlich hätten die Israeliten in 3 Tagen ins gelobte Land kommen können, nach Kanaan. Aber die haben 40 Jahre gebraucht. Weil sie ständig gemurrt haben. Warum, wieso, weshalb? Und ständig mit Gott diskutiert und geschachert. So, unser Ja. Mir gefällt die Maria. Schade, dass sie nicht damals gelebt hat. Diese Maria, die Mutter Jesu. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und guck mal, sie war ein junges Mädchen und sie hat in früheren Jahren schon so viel erreicht. Und du erreichst in deinem Leben viel schneller etwas, wenn du dem Herrn, wenn du merkst, der Herr ist an der Arbeit, der Herr will was von mir. Ja, Herr, ich mach's schon. Ich gehe, ich tue es. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und deiner Magd, diesem kleinen Mädchen, weißt du, die verachtet war, so ein kleines Ding. Weißt du, dieser junge Trieb. Ja, ich mach das, Herr, wie du gesagt hast. Sie hat keine Ahnung, aber sie weiß, wenn Gott einen Auftrag gibt, es funktioniert. Es funktioniert. Gott schuf auf die Kleinen, die Geringen, die Demütigen, die Bescheidenen. Er macht es und, weißt du, die diskutieren nicht viel. Ein Mensch, der klein ist, gering ist, der schwach ist, der ja, naiv ist, dumm ist, Entschuldigung, der diskutiert nicht viel. Ja, ich mache das schon. Du willst es, Herr, wenn es dir passt. Du hast es mir Auftrag gegeben. Oh, im Gegenteil, wenn du einem einfachen, dummen, lass mich mal das Wort dumm verwenden, wenn du einem Dummen sagst, du, morgen darfst du Pastor werden. Was glaubst du, wenn du wieder springt? Der meldet sich, ich will Pastor werden, ich will predigen, ich will evangelisieren, ich gehe nach Afrika. Hermann Lauster, der Begründer von der Gemeinde Gottes, der betet, der will Missionar werden. Herr, ich will dein Bote sein, ich will hinausgehen in die ganze Welt. Und dann geht er nach Bahamas und nach 2-3 Monaten merkte ich, ich bin am falschen Platz. Und Herr, ich gehe, wo du mich schickst. Und dann hat Gott ihm gesagt, geh nach Deutschland. Damals hat hier in Deutschland Adolf Hitler regiert. Und so weiter. Dann hat er sein Vermögen verkauft, alles, was er noch hatte, ein bisschen zusammengeholt und hatte sich einen Cadillac gekauft. Und so kam er nach Bremen mit dem Schiff, mit seinem Cadillac und was er an Ware hatte. Und das Erste, was Hitler gemacht hat, hat sein Auto, sein Cadillac beschlagnahmt. War nichts. Und dann hat er gar nicht gewusst, dass in Deutschland Hitler ist, was Hitler alles macht. Verstehst du, dass man gar nicht frei predigen darf und dass hier, wir brauchen keine Pastoren und Prediger. Weißt du, was er dann gemacht hat? Getränke ausgefahren. Und deshalb hat die Gemeinde Gottes in Süddeutschland überall in den Bäckereien und so vor allem Bäckereien ihre Niederlassungen, ihre Gemeinden gegründet. Weil in den Backstuben, da hatte Hitler nicht kontrolliert, die haben um 3 Uhr nachts angefangen und dann Getränke verkauft und so weiter und missioniert. Weißt du, und oft ist so, wenn Gott uns ruft, wir wissen nicht, was da passiert, wie es da geschieht und wie es da vorwärts geht. Aber es geht vorwärts. Und er war dann in Konzentrationslager und die Gemeinde hat gebetet und nach einer Weile wurde entlassen und dann hat Gott weitergewirkt und dann war Hitler zu Ende und dann kam die Freiheit. Und natürlich jetzt richtig gereift und richtig erwachsen. Weißt, wir möchten Gott gerne dienen, aber wir müssen gereift und erwachsen werden. Und das braucht seine Zeit. Das braucht seine Zeit. Paulus war ein auserwähltes Werkzeug. Und er denkt jetzt in Damaskus, alle Leute will ich bekehren. Weißt du, in der ersten Liebe im Feuer, wir möchten die ganze Welt bekehren. Verwandte, Freunde, Bekannte, alle, die wir erwischen. Und dann gab es Probleme. Und was haben die Brüder gemacht mit dem lieben Saul von Tarsus? In einen Korb reingesteckt, über die Mauer runtergelassen und gesagt, hau ab, geh ganz schnell nach Hause. Da, wo du herkommst, nach Tarsus. Und dort war er. Bis eines Tages jemand kommt aus Antiochien, dieser Barabbas, wohnt hier ein Saul von Tarsus, der muss sich vor 15 Jahren, 14 Jahren bekehrt haben, der muss hier irgendwo als Zeltmacher arbeiten, gibt's denn noch überhaupt? Also damals haben wir kein Handy und keine Nachrichtendienste gehabt und dergleichen. Ja, den gibt es, der ist drüben in der Werkstatt. Und dann wurde er abgeholt und dann kam er in diese Antiochia Gemeinde und dann heißt es, während sie dem Herrn dienten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus, Saulus und noch 2, 3 andere, die sollen meine Botschafter sein und die sollen mir dienen und die sollen in die Mission gehen. Du siehst, wie Gott arbeitet. Gott bildet seine Leute ein, seine Führungskräfte, seine Agenten, seine Diener, seine Knechte. Er bildet sie aus, auf seine Art, zu Hause, in der Werkstatt oder wo auch immer. So. Was machte die Maria so großartig aus? Nicht ihr Glaube. Weil Maria hat keinen großen Glaube gehabt, überhaupt keinen. Wie soll das passieren? Wie soll das zugehen? Was bei Maria ausmachte, war ihre Demut und ihr Gehorsam. Mir geschehe, was du gemacht hast. Was beim Saulus von Tarsus ausgemacht hat, dass er das wurde, was er geworden ist, sein Gehorsam. Er ist nach Hause gegangen, die Brüder haben es gesagt, denn der Heilige Geist oder Jesus hat ihm gesagt, geh in die Stadt. Und man wird es dir sagen, was du tun sollst. Und die haben gesagt, geh nach Hause. Es wird Gottes Stunde kommen, Gottes Zeit kommen, Gottes Rat kommen. Und der Herr wird dich schon in seinen Dienst, in seine Ernte rufen. Und er wird dich einsetzen. Auserwählte Werkzeuge müssen speziell zubereitet werden. Die müssen zuerst mal durch den Ofen des Elends gehen. Ha, was die alles durchmachen müssen. Also, das wünsche ich niemand. Ein auserwähltes Werkzeug. Bevor du anderen predigst, musst dir selbst gepredigt werden. Bevor du andere lehrst, musst du selbst gelehrt werden. Du musst deine Gesellenjahre machen. Und deine Lehrjahre. Und Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja. Die Demut und der Gehorsam. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie hat sich Gott gefügt. Sie war mit Gottes Fügung einverstanden, obwohl sie gar keine Ahnung hatte. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich habe keinen Mann. Keine Familie. Wie soll das alles passieren? Sie zweifelte nicht an Gottes Macht, dass Gott alles wohl macht. Sie vertraute einfach dem Herrn. Der Herr wird schon recht machen. Wenn er mich wirklich haben will, er wird mit mir schon zurechtkommen. Toll, wie diese Frau hier gedacht hat. Und das Wunder geschah. Plötzlich der Josef, der heimlich weglaufen wollte, untertauchen wollte, plötzlich kommt er und sagt, Mariechen, wir heiraten morgen. Verstehst du? Und die Marie sagt, ja, wie kommst du drauf? Ja, heute Nacht ist der Engel des Herrn erschienen und er hat mich bekehrt. Du siehst, Gott bekehrt die Leute. Gott bringt die Leute zusammen, die Mitarbeiter zusammen, die einander helfen, die einander zusammenstehen, die füreinander einstehen, die einen behüten, einen bewahren, einen unterstützen. Und dieser Josef ist nicht mehr von der Maria gewichen, denn er wusste, das, was von ihr geboren wird, das ist von dem allmächtigen Gott. Ja, aber wie sollen wir die ganze Reise bezahlen? Jetzt ist ein neues Gesetz rausgekommen. Wir sollen uns nach Bethlehem gehen und dort schätzen lassen. Wir haben dort kein Hotel reserviert und kein Bett, kein Krankenhaus. Es ist dort gar nichts in diesem Kaff. Gott hat alles wohlgemacht. Gott hat sogar einen Stall gefunden, wo der Heiland zur Welt kommen sollte. Und als wir dort waren, diese armen Leute, dann kommen plötzlich Prominenz aus dem fernen Osten mit Kamele, die steigen runter und sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? Die bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe, die bringen Geschenke und das haben sie alles gebraucht für die Reise nach Ägypten. Du siehst, wie Gott sorgt, wenn du einmal sagst, mir geschehe, Herr, wie du gesagt hast, dann sorgt Gott für die Ergebnisse, fürs Geld, für die Leute, für die Mitarbeiter, wie es weitergeht und dass du rechtzeitig Bethlehem verlässt, bevor der Herodes ankommt und wütet und dich in Sicherheit bringst, wie geschehe, wie du gesagt hast. Sie fühlte sich unwürdig. Wunder passieren, Brüder und Schwestern, die Wunder passieren, wenn wir uns unwürdig fühlen. Ich kann's nicht, ich schaff's nicht, ich bin's nicht. Ohne dich kann ich gar nichts tun. Und da passiert ein Wunder. Wenn du dich schwach und elend fühlst, oh Gott, du hast die Niedrigkeit deiner Magd angesehen. Ich tauge nichts. Das ist, wie Gott arbeitet. Gott arbeitet nicht durch die stolzen, arroganten, eingebildeten Schnöseln. Johannes 6, Vers 29. Dies ist das Werk Gottes, sagt Jesus, dass du an den glaubst, den er gesandt hat. Also, das ist das Werk Gottes. Auch Jesus war ein Werk Gottes. Aus Jesus wäre nie Jesus geworden, wenn der Vater nicht an ihm gearbeitet hätte. Wenn der Vater ihn nicht in das Haus von Josef und Maria gebracht hätte. Stell dir mal vor, Jesus wäre in ein falsches Haus gelandet. Bei der falschen Familie. Aber Gott macht alles richtig. Halleluja. Preis dem Herrn. An Jesus siehst du, wie das Leben funktioniert. Und wie Jesus immer wieder sagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wie arbeitet Gott an uns? Das ist mein Thema. Wie arbeitet der Heilige Geist und wie wirkt der Heilige Geist an unserem Leben? Beim Jesus gibt es, oder der Martin Luther übersetzt es so schön, eine Passage immer, wenn was bei Jesus passierte, das heißt dort, und es begab sich. Hast du schon sowas erlebt? Es begab sich, die Straßenbahn kommt nicht. Der Esel läuft über die Straße. Es begab sich, da ist niemand da. Es begab sich, mir fällt nichts ein, verstehst du? Es begab sich, plötzlich ist alles weg. Ja, es begab sich. Bei Jesus funktioniert das einfach so. Es begab sich. Gott arbeitet, indem sich bei dir was begibt. Das Auto springt nicht an. Das Telefon klingelt und du vergisst das und jenes, verstehst du. Gott arbeitet durch. Es begab sich. Das ist die Arbeitsmethode Gottes, wie Gott wirkt, wie er an uns arbeitet. Weißt, der Mensch denkt. Und Gott lenkt. Es begab sich. Plötzlich kommt jemand zu dir. Ich darf dich einladen. Plötzlich kommt jemand zu dir und holt dich ab. Plötzlich kommt jemand zu dir und gibt dir was. Verstehst du? Es begab sich. Die Weisen kamen. Bei Jesus begab sich so viel. Das war nicht planbar. Es kam von selbst. Und das ist Gott. Wenn Gott arbeitet, es kommt von selbst. Jesus musste nicht groß suchen. Was mache ich denn? Wie geht's morgen weiter? Was predigen wir? Oder weißt du, während Jesus vom Berg runterstieg, aus der Gebetsversammlung während er vom Berg hinabstieg, es begab sich, dass jemand ihn berührte. Es begab jemand, dass plötzlich die Dämonen unterwegs schrien, Jesus von Nazareth, Sohn Gottes, warum bist du gekommen, uns zu der Zeit zu quälen? Verstehst du? Plötzlich schreit jemand. Ein Hilfeschrei. Oder was auch immer ist. Es begab sich. Und dann bleibst du stehen. Bis Jesus dort hingekommen ist, wo er hinkommen wollte, ist eine ganze Weile vergangen. Und das ist, wie Gott an uns arbeitet. Du kommst erst abends dort an, wo du hinkommen wolltest. Es begab sich ständig. Es begab sich. Ständig. Da kam jemand, da hat so Zeugnis gegeben, was von Jesus erzählt, von der Liebe Gottes erzählt. Es begab sich. Da bist du im Krankenhaus gelandet. Es begab sich. Da hast du gefragt, warum bin ich dort gelandet? Es begab sich. Das war doch gar nicht so schlimm. Es begab sich. Du bist aufgehalten worden. Das ist das Wirken Gottes. Du wirst aufgehalten, behindert oder verhindert. Alles, was er tun sollte, es begab sich. Kam irgendwie in die Quere, wurde ihm vor die Füße gelegt. Weißt du, da heißt es, er predigt, das Haus war gestopft voll in Kapernaum. Und während der Predigt plötzlich fällt der Putz von der Decke. Und da wird das Dach abgedeckt. Und plötzlich lassen da vier Freunde da einen Krüppel vor die Füße Jesu. Genau an der Stelle, wo er predigt, lassen sie runter. Und es begab sich, dass diese vier Freunde diesen Kranken niedergelassen hat. Jetzt, Herrgott, mach, was du willst. Da ist er. Verstehst? Es begab sich. Es begab sich. Er lebte nur, hat sich einfach gefügt, den Begebenheiten, den Ereignissen des Tages, was auch war. Er war nur da, wo er sein sollte, damit es sich was begeben, was passieren kann, was sich ereignen kann. Es begab sich und es geschah. Brüder und Schwestern, so ist, wie Gott arbeitet. Es begab sich. Lass uns nicht krampfhaft suchen. Heute will ich missionieren. Heute verteile ich Traktate. Heute mache ich das. Weißt du, ich habe in meinem Leben erlebt, die schönsten und besten Dinge sind passiert, als ich nicht mehr planen konnte. Es begab sich. Plötzlich sehe ich, da unten sitzt einer oder steht einer und will sich umbringen. Verstehst du? Oder da passiert das und da passiert jenes. Und Gott sagt, geh zu dem und gib dem Zeugnis. Nur als Beispiel. Jesus lebte nur da. Und er fügte sich Gott und er wusste, der Vater hat alles geplant. Wir haben ein schönes Lied mal früher gesungen. Mein Vater hat's geplant. Der hat alles geplant. Du lebst ein von Gott geplantes Leben. Ja, ich habe das gemacht. Nein, das sagst du. Du denkst, dass du es gemacht hast. Du warst nur das Ausführungsorgan. Du hast ihn geheiratet. Du hast die Kinder auf die Welt gebracht. Aber er hat alles gefügt. Du hast die Arbeit aufgenommen. Und du hast hier ja gepredigt und gewirkt und getan und gelassen. Weißt du, als Jesus geboren werden sollte, fanden sie keinen Platz in der Herberge. Und dann sagte Josef, irgendwo muss doch noch eine Möglichkeit geben, eine Herberge. Ein Stall. Und auf die Idee wäre man gar nicht gekommen. Der Sohn des lebendigen Gottes soll in einem Stall zur Welt kommen. Und das ist, wie Gott wirkt. Wir haben gar nicht so tolle Ideen. Wir denken gar nicht so weit. Und plötzlich so eine Schnapsidee. Im Stall, naja. Und als er begraben werden sollte, er hat keine Sterbeversicherung abgeschlossen, unser Herr Jesus Christus, in aller Liebe. Weißt du, er lebt in den Tag hinein. Entschuldigung, das war er. Er hat keine Herberge gehabt, keinen Platz gehabt, wo er zu Hause war. Herr, wo wohnst du? Es wäre so schön gewesen, wenn er so eine Visitenkarte gehabt hätte. Ich wohne in Nazareth, Straße 115. Oder wo? Sonst noch wo? Oder Kapernaum. Er hat keine Adresse gehabt. Unstet war er. Er war unterwegs, ständig unterwegs, jeden Tag woanders. Und wo wohnst du? Und als er starb, er hat nicht mal eine Grabstätte gehabt. Aber er hat im königlichen Grab, im Grab von Josef von Arimathea, hat er seinen Platz gefunden. In diese ausgehauene Gruft und Höhle, im Grab eines reichen Mannes. Der Vater benutzte andere Menschen, um den Willen Gottes durch Jesus zu erfüllen. Gott benutzt andere Menschen, damit er sich begibt. Damit wir dienen können, damit uns gedient wird. Damit wir zum Ziel kommen, damit wir vollendet werden. Gott benutzt Menschen, die an uns sägen, hämmern, klopfen, feilen, schleifen. Gott benutzt die Menschen, die uns zu dem machen, was wir sein sollten. Gott benutzt Krankenschwestern. Verstehst du? Gott benutzt Pastoren. Gott benutzt Brüder und Schwestern. Manchmal sogar die komischen, die feilen und die sägen. Mobbing, was weiß ich, was sie da machen. Aber Gott arbeitet an dir, damit du dorthin kommst, wo du hinkommen solltest. Damit Jesus seine Berufung erfüllen kann. Gott benutzt andere Menschen. Menschen wie Maria, die Ja sagen zu Gottes Wegen. Und Gott benutzt Menschen, die mit Gott einverstanden sind, die auf dich abgesehen haben. Du schimpfst, ja, die haben auf mich abgesehen. Die geben mir gar keine Ruhe. Sei doch froh, dass die Leute dir keine Ruhe geben, denn Gott will, dass du in die Ruhe Gottes eingehst. Verstehst du das? Verstehst du, was ich meine? Die Arbeit an dir, die Krankheit. Ohne der Krankheit wärst du vielleicht gar nicht mal in den Gottesdienst gekommen. Aber du krank warst und dann hörst du, dass ein Billy Smith kommt, verstehst du? Und dann, dass da Heilungen passieren, du, und die Leute erzählen, du weißt gar nicht, was das ist, verstehst du? Ich habe jetzt diese Tage ein Zeugnis bekommen. Jemand hat mir geschrieben, ja, mir ja, ausrichten lassen und erzählt und mir geschrieben, 2002 bin ich zum ersten Mal bei euch in der Gemeinde der Nazareth-Kirche gewesen, als Billy Smith gepredigt hat. Meine Mutter wurde geheilt und ich habe mich bekehrt und heute bin ich Pastor in Nürnberg. Verstehst du, so arbeitet Gott. So arbeitet der liebe Gott. 2002, vor 50 Jahren, und 2002 war ein schweres Jahr für mich. Ein furchtbar schweres Jahr. Meine Frau wurde 2001 operiert, hat einen Gehirntumor und so weiter. Und ich mache Heilungsversammlungen. Verrückt. Aber das ist der liebe Gott. Wir müssen manchmal verrückte Dinge tun, gar nicht so groß auf sich selbst zu schauen. Was ist mit mir? Und mit mir? Nein, wir gehen weiter, wir ziehen durch. Wir sind hart gesotten. Wir machen das, egal, dem Teufel zum Trotz. Und das haben wir gemacht. Und du siehst, was dabei rauskommt. Wenn wir nicht nachgeben und aufgeben, und ich könnte eine ganze Menge erzählen, wo Leute dann irgendwo Missionare geworden sind. Ja, oder Gott predigen, die haben sich alle bei uns bekehrt. Was glaubst du, für Leute durch unsere Gemeinde gegangen sind? In einer einzigen Evangelisation von 3 Wochen haben sich 60 Leute für den Heiland entschieden. Und vorwiegend Männer. Verstehst du? Und wie viel da noch Heiligen Geist bekommen haben. Ich denke, das war gute Zeit, aber es war eine der schwierigsten Zeiten in meinem Leben. Verstehst du? Weißt du, die Leute haben nicht verstanden. Weißt du, andere werden geheilt und seine eigene Frau muss operiert werden. Ist doch vollkommen egal. So arbeitet Gott, damit man nicht auf sich selbst schaut, sondern auf den Herrn und dem Herrn dient, egal wie die Ergebnisse sind. Es geht nicht um uns, es geht um Gott. Und er macht es, er macht es. Und meine Frau hat trotzdem noch 17 Jahre gelebt. Auch wenn es nicht einfach war, wie auch immer. So, Gott benutzt Menschen, andere Menschen, die Ja zu Gottes Wegen sagen und gehen und sagen, wir machen das. Der Teufel möchte einen entmutigen, dass man alles einstellt, alles eingräbt und alles loslässt. Nein, wir machen weiter. Lass dich nicht unterkriegen. Und genau das ist, was Resultate bringt, wenn wir genau weitermachen. Es begab sich. Es begab sich, der Teufel hat einen angegriffen, der Teufel wollte einen fertig machen, der Teufel hat einen eingeredet, mach Schluss, hör auf, predige nicht mehr, das bringt sowieso alles nichts, guck mal, selbst hast Probleme und so weiter. Nein, weitermachen. Ja, zu Gottes Wegen sagen. Das ist, wie Gott arbeitet. Du bist errettet worden und jetzt, weißt du, das ist kein Zufall, nur weil jemand weitergemacht hat, weil jemand dich eingeladen hat, weil jemand Traktate auf der Straße verteilt hat. Ich werde nie vergessen, wir haben mal eine Gruppe aus den USA gehabt in der Gemeinde. Du glaubst gar nicht, wie der Teufel schlecht ist. Ist ein schlechter Teufel. Da regnet es die ganze Zeit. Weißt du, und die Leute, Geschwister kamen und sie wollten mit uns auf der Straße missionieren. Aber es schüttet und regnet und regnet und regnet. Aber eine Schwester hat gesagt, wir lassen uns nicht unterkriegen vom Regen. Wir machen weiter, hat den Schirm genommen und ist auf den Leopoldplatz gegangen. Und dann verteilt sie Traktate. Und dann gibt es ja eine Frau, ein Traktat, eine Doktorin, eine Frau aus Pankow bei mir hinten, gibt es ja Traktat und kommt in die Gemeinde, bekehrt sich auch von den wenigen, die in diesem Regen in die Gemeinde überhaupt kamen, bei diesem Sauwetter. Und die bekehrt sich. Und dann haben sie gefragt, Schwester, wie bist du zu uns gekommen? Ja, ich habe gebetet, ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, ich will dich kennenlernen. Ich bin im Kommunismus groß geworden, habe keine Ahnung von Gott. Kannst du dich mir nicht offenbaren? Dann hat eine Stimme zu ihr gesagt, geh zum Leopoldplatz. Geh zum Leopoldplatz. Und dann bin ich den Leopoldplatz auf und abgelaufen. Und dann kommt dieses Mädchen und gibt mir ein Traktat, herzlich eingeladen. Und das Traktat wurde aufgemacht, herzlich willkommen. Und dann, so hat sie Jesus gefunden. Nur weil jemand sich nicht von dem Sauwetter aufhalten ließ. Und rausgegangen ist, die hat gesagt, jetzt können wir können nur beten, aber beten nützt allein nicht. Wir gehen raus und wir missionieren. Gott benutzt Menschen. Gott benutzt Menschen, die etwas machen, die deine Aufmerksamkeit erregen oder eine Stimme, dass dir sagt, geh zum Leopoldplatz, komm Kurt-Schumacher-Platz oder was weiß ich, wohin, da wo Christen etwas tun. Jemand hat für dich gebetet, hat vielleicht gar nicht richtig gekannt, aber jemand hat etwas getan. Weißt du, wir verdanken eigentlich unsere Seligkeit anderen Menschen, die etwas im Auftrag Gottes getan haben. Die mussten es nicht, aber die haben gesagt, das Mädel oder der Mann, der Opa, die Oma, die gefällt mir. Für die bete ich, lieber Gott, die hat eine unsterbliche Seele. Jemand hat dich gelehrt, für dich gesorgt. dich geistlich versorgt, sogar mit Schriften, Traktaten, Predigten, Bibeln, was weiß ich alles. Gott hat die Gemeinde benutzt. Weißt du, Gott hat so viele Dinge benutzt, um an dir zu arbeiten. So komische Gemeinde, verstehst du? Lauter so, ja. Die meisten Leute denken, die Gemeinde, das ist so Superclub. Nein, die Gemeinde Jesu ist ein Krankenhaus, Geschwister. Ein Krankenhaus. Ich weiß das nicht, ob das, weißt du, ja, ich weiß, meine erste Gemeinde was in Stuttgart-Bad Cannstatt, was ich übernommen habe, waren 12 Leute. Weißt du, und da waren lauter, entschuldigen, Gott möge mir vergeben, dass ich so denke, lauter Verrückte. Der eine, der hat, saß da in der Gemeinde mit Brille ohne Gläser, nur mit Brillenrahmen. Als ich den gefragt habe, sage ich, Bruder, wo sind deine Gläser? Ja, wir haben heute zu Hause Krach gehabt, meine Frau hat mir die Gläser rausgeschlagen. Dann sitzt auf der Seite jemand anders, während ich predige, liest er die Zeitung. Habe ich gedacht, lieber Gott, und damit soll ich die Gemeinde Jesu bauen? Aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Und dann, ach, da gab es noch viele andere solche Fälle. Lauter Gestörte. Und dann, nach der Weile, habe ich 15 Schwule in der Gemeinde gemacht, Homosexuelle. Weißt du, die kamen da und die haben mich angehimmelt, so komisch angeguckt. Und dann habe ich sie gefragt, was ist mit euch los? Warum gafft ihr mich so an? Weißt du, du bist so schön, du hast Locken. Weißt du, und das war die Gemeinde, wo ich übernommen habe. Ich weiß, um was es geht. Ich weiß es, um was es geht. Reich Gottes ist ein Krankenhaus, Gemeinde ist ein Krankenhaus, ein Lazarett. Und da muss gepflegt werden. Der eine hat keine Beine, der andere keine Arme, dem anderen fehlt ein Auge. Und wir müssen dienen. Und weißt du, Gott hat so viele mannigfaltige Art und Weise benutzt. Und weißt du, wenn du dich Gott hingibst und sagst, ja Herr, ich mach, was du mir sagst. Da gehe ich spazieren durch Stuttgart. Dann lese ich Plakate, Satan kommt. Und Teufel aufgemalt. Und dann Satans Messe wurde angekündigt in eine Kiesgrube bei Nürtingen. Denke ich, das gibt's doch nicht, Satan kommt. Also, wir sind ja Christen, wir sind Licht und Salz. Wir müssen was tun. Aber was willst du machen? Ich bin ein junger Pastor, wenig Erfahrung, keine Ahnung. Ich habe noch nie mit Okkultismus, Spiritismus und Satanismus zu tun gehabt. Und dann habe ich hingeschrieben, Satan kommt, Jesus ist stärker. Oder dann eingeladen zu den Gottesdiensten, extra Gottesdienst, da im Kunzibau damals, in Stuttgart, Bad Cannstatt. Und etwa fast 300 Leute waren da. Und meine Geschwister aus der Gemeinde haben Angst gekommen. Da gehen wir nicht. Wenn du sagst, Satan kommt und den Namen Satan erwähnst, die wollen mit dem Teufel nichts zu tun haben. Verstehst? Der Einzige, der mit mir war Karl Otto Böhringer, ein Pastor aus Backnang. Der hat gesagt, Bruder, mach du das, ich stehe hinter dir, mach das. Wenn Gott es dir gezeigt hat, mach das. Und dann haben wir den Gottesdienst angefangen. Ich habe keine Ahnung von Okkultismus, Dämonie und Spiritismus, den ganzen Hokuspokus, weil das hat man nicht auf der Bibelschule gelernt. Ich wusste nur eines. Ich sehe diese Gestalten, dunkle Typen, zersauste Haare, alle wollen was vom Teufel hören. Und dann sage ich, hört mir Leute, wir haben kein Lied gesungen, da konnte keiner singen. Und ich habe auch sowieso ihr Gesang gar nicht gewollt. Und dann kam ich rein, stelle mich hin, so guten Tag oder guten Abend. Ich habe eine gute Botschaft für euch. Jesus ist Sieger. Und da fällt doch einer zack auf den Boden. Den haut's um. Der liegt wie ein Sack auf dem Boden. Und der andere, oh, die sind erschrocken. Dann gehe ich hin und im Namen Jesus sage ich dir das und das und das und das. Verstehst du? Und gib wieder diese Dämonen. Und das gibt schon der Nächste um. Haut's vom Stuhl. Die hat's vom Stuhl umgehauen. Und da war so eine Atmosphäre. Aus dieser Versammlung von diesen 300 Leuten, was da waren, verstehst du, die gekommen waren, um von Satan was zu hören und die Gotteskinder sich alle versteckt haben und verkrochen haben aus Angst vor den Dingen, die da kommen sollen. Es begab sich. Weißt du, Gott arbeitet. Und wir haben da Geschwister erreicht, Männer erreicht, vor allem Männer, die im Okkultismus so verstrickt waren mit 6., 7. Buch Mose und die ganze Zauberei, Dämonie und so weiter. Das waren die treuesten Geschwister in der Gemeinde nachher. Aber die lagen alle auf dem Boden. Weißt du, ich habe keinen Respekt da. Oder verstehst du, der Teufel gehört auf dem Boden. Und wir dürfen auf Schlangen und Skorpione treten. Hier habe ich gemerkt, was für eine Macht der Name Jesus ist. Es begab sich. So arbeitet Gott. Gott wirft einen ins Wasser, schwimm oder geh unter. Das hat mein Onkel mit mir gemacht. Weißt du, wir sind auf der Ostsee beim Fischen. Ich durfte mitfahren in den Sommerferien zum Fischen. Und was macht mein Onkel? Nimmt mich mit und ich gucke so schön da ins Wasser. Ich konnte nicht schwimmen, obwohl ich am Wasser groß geworden bin. Ich konnte nicht schwimmen. Und dann nimmt er mich und schubst mich rein. Ich natürlich Hilfe, verstehst? Ich gehe unter. Er ist gleich nachgesprungen und so habe ich schwimmen gelernt. In der Ostsee, weit weg vom Strand. Ja. Und genau das ist so, macht der liebe Gott. Er schmeißt uns ins Wasser. Entweder gehst unter oder du paddelst ruhig bleiben, hat er gesagt. Nur ruhig bleiben, nur ruhig bleiben. Ja, und plötzlich habe ich gemerkt, wenn ich ganz ruhig atme und mich nicht aufrege, ich wusste, der Onkel ist da, der wird mir nicht untergehen lassen. Der wird noch nicht seinen Neffen untergehen lassen. Ja. Und so war, ich wusste, die Liebe lässt einen nicht untergehen. Die Liebe Gottes lässt einen nicht untergehen. Ja. Und Gott hat uns so oft ins Wasser reingeschmissen. So, jetzt. Verstehst du, wie arbeitet Gott an uns? Weißt du, wenn uns richtig so vorbereitet hat und eingeweiht und eingewiesen. Nein, so mach jetzt. Während du arbeitest, lernst du. In der Gemeinde, was auch immer war, Gott hat uns unterstützt und getragen. Ich kann nur bezeugen das Evangelium. Ich kann niemanden bekehren. Ich kann nur bezeugen und kann sagen, guck auf den Herrn, schau auf den Herrn. Jesus ist Sieger. Und der Heilige Geist überzeugt die Leute. Ich bezeuge und der Heilige Geist überzeugt. Aber Gott braucht Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Gott hat eine Maria gebraucht, die Jesus austrägt und dann auch Jesus auch begleitet. Und Maria war auch dabei bis zum Schluss, sogar unterm Kreuz. Sie war immer dabei. Sie hat Jesus nicht verlassen. Wir reden heute über das Wirken Gottes. Gott hat uns Menschen die Erde und das Leben übergeben, hat uns Aufgaben anvertraut und sagt, ihr sollt den Garten Eden pflanzen, bebauen und so weiter, gestalten und entwickeln. Ihr sollt es machen. Ich gebe es euch, ich überlasse es euch, ich verpachte euch. So arbeitet Gott. Wir arbeiten in seinem Weinberg. Du sollst das Leben erhalten. Wir dienen im Auftrag des Herrn. Aber Gott gibt uns einen Auftrag. Und alles, was wir tun, wir sollen den Auftrag von ihm haben. Das ist das Einzige, was er uns gibt. Den Auftrag, den Befehl. So, wenn wir es nicht tun, Geschwister, es ist nicht getan. Es bleibt unerledigt. Wie viel Heil, wir singen in einem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Wie viel Heil geht verloren, wenn wir uns nicht wenden im Gebet. Verstehst du? Das Einzige, was wir tun können, wenn Gott wirkt und wirken soll, wir können beten, beten, beten und nochmals beten. Wir können gar nichts. Wir sehen und den Samen aus und wir begießen und wir beten lieb und bewachen, dass nichts verloren geht. Dass der Teufel nichts klaut. Der Teufel versucht alles zu verderben, zu verwüsten und zu vernichten. Wenn wir Zeugnis geben, ach, hör doch auf den nicht. Weißt du, wir müssen uns Gehör verschaffen durch unser Leben. Beweisen, dass Gott da ist, dass Gott die Menschen liebt. Und dass wir Gott preisen und sagen, Herr, es ist deine Sache. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Und wir gehen auch nicht schlafen. Wir machen weiter. So. Wir müssen nur die Botschaft bringen. Und einfach den Leuten Mut machen. Spring rauf. Sobald der Zug kommt, spring rauf. Und fahr mit. Greif diesen Gedanken auf. Denk drüber nach. Meditiere. Und irgendwann fängst du Feuer. Und dann plötzlich brennst du. Dein Herz ist so voller Lob und Dank und Preis und der Kraft Gottes und der Herrlichkeit Gottes. Es begab sich. Es begab sich. Menschen kamen mit Jesus in Berührung. Auf welcher Art auch immer. Ob sie jetzt seinen Rockzipfel berührten oder was sie sonst berührten. Sie kamen mit Gott in Berührung und das Werk wurde fortgesetzt. Durch jemand anders. Jesus tat, was er konnte. Die Apostel taten, was sie konnten. Maria Magdalena tat, was sie konnte. Sie hat Jesus gesalbt. Und sie hat ein gutes Werk an mir vollbracht. Weißt du, wie Gott arbeitet? Gott benutzt andere Menschen. Wir dienen Jesus. Wir dienen nicht der Gemeinde. Wir dienen nicht irgendeiner Organisation. Wir müssen aufhören, Organisationen zu dienen oder irgendwelchen Missionswerken oder irgendwelchen Gruppen. Wir dienen Jesus. Und dann, während wir Jesus dienen, dient Gott uns. Segnet er uns. Wir, geben Gott eine Möglichkeit. Und ich habe einfach festgestellt, Gott überfordert uns gar nicht. Er überfordert uns nicht. Natürlich, wenn du einer Organisation dienst, mach das, die spann dich ein. Da bist du milchgebende Sau. Verstehst du? Und Schaf und was weiß ich, da gibt es noch die Wolle und das Fell und ach, was du noch alles hergeben musst. Gott überfordert uns nicht. Was wir für ihn tun können, das ist uns schon und wird uns schon gegeben. Und wir müssen nur vorgearbeitete Arbeit erledigen. Wir tun vorbereitete Werke. Das ist alles schon vorbereitet. Und genau das ist so wichtig, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Du triffst ins Volle, wenn du vorbereitete Werke tust. Du nützt deine Gabe, deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten, aber das ist alles schon von Gott eingefädelt. So eingefädelt. Hat sie das gewollt. Und am Schluss siehst du dieses wunderbare Strickmuster. Denkst du, das ist toll. Da werden diese Fäden abgeschnitten, die da überall noch sind oder verknotet. Meine Oma hat es immer verknotet, damit sie sich nicht auflösen und nicht aufgeht. So, wir sollen nur das sein, wo Gott uns haben will. Das sein, was Gott von uns will. Und da werden wir gesegnet, das selbst. Wie arbeitet Gott? Wie wirkt der Heilige Geist? Nur dort, wo er uns befohlen hat, geh zu dem hin. Und manchmal ist es ganz dumm, wie Gott arbeitet. Entschuldigung, ganz dumm. Da bist du schon im Bett. Ich habe solche Stunden schon erlebt. Ich bin im Bett schon ausgezogen, habe mich schon auf meine Bettruhe vorbereitet, mein Abendgebet gesprochen und plötzlich sagt eine Stimme, geh dort und dort hin. Oder dort und dort. Dort habe ich eine Arbeit. Früher gab es noch nicht diese Hände, so ein Telefon, so in dieser Art und Weise. Nicht viele Leute hatten damals Telefon. So, und da musste man Telegramm schicken, wenn man irgendwo hin wollte. Geh dorthin. Und dann kommst du hin und genau das ist, sagte, sag mal, wie kommst du daher? Wer schickt dich da? Ich habe gebetet und Gott hat zu mir gesagt, ich soll hingehen. Ich soll zu dir kommen und soll mit dir beten oder sprechen oder was ist los? Du siehst, das ist, wie Gott wirkt. Gott wirkt immer durch die Gegenseite. Du betest, du ringst mit Gott und fragst den Herrn, Herr, was ist dein Wille? Und dann kommt jemand und sagt dir, was der Wille Gottes ist. Du hast einen Traum. In der Bibel hat immer einer geträumt und der andere hat den Traum ausgelegt. Typisch. Nebukadnezar hat geträumt, Daniel hat den Traum ausgelegt. Pharao hat geträumt, Josef hat den Traum ausgelegt. Und so geht es permanent. Nicht der, wo der träumt, ist der inspirierend, sondern der, der im Auftrag Gottes kommt und dir den Traum erklärt. Das ist der Diener Gottes. Du hast ja nur aus der Geisteswelt einen Impuls bekommen, eine Inspiration, aber der hat einen Auftrag bekommen, dir diesen Traum zu erklären und auszulegen. Das ist es. Das ruft dieser Pharao, ja genau das ist es. Nebukadnezar, genau das ist es. Es begab sich und dann lernst du, das ist es. Und beim Paulus, der Herr Jesus, beim Saul von Tarsus, der Herr begegnet ihn auf der Straße nach Damaskus. Und dann kommt Bruder Ananias und sagt, der Herr, der dir unterwegs auf der Straße dort nach Damaskus erschienen ist, der hat zu mir gesagt, ich soll zu dir kommen, dir die Hände auflegen und dich sehend machen. Und ich bete schon 3 Tage, bis da jemand kommt. Und du siehst, so werden Menschen bekehrt. Und diese Bekehrung, die hält. Weil die von Gott bekehrt worden sind, nicht von Menschen. Weißt du, da spielen 2 zusammen. Gottes Geist und Menschengeist. Ja? Oder 2 Menschen, die den Heiligen Geist haben und von Gott berührt werden. Viele laufen Gott aus der Schule. Sie können so viele gesegnete Erfahrungen machen, so wunderbar gedeihen, aber sie sind nicht da, wo Gott sie haben will. Sie gehen spazieren. Also Gott arbeitet manchmal ganz verrückt. Ich sage das jetzt nur, weil die meisten Leute denken, es geht alles so gesalbt und salbungsvoll. Halleluja, großer Gott, wir loben dich. Nein. Aus einer gesegneten Arbeit in Samaria, plötzlich spricht der Heilige Geist zum Bruder Philippus. Philippus, ich habe einen Auftrag für dich. Ja, Herr, sofort, ich bin da. Welche Stadt gehen wir jetzt? Ich will, dass du auf die einsame Straße nach Gaza gehst. Und so hat gar nicht gesagt, wo. Auf diese einsame Straße nach Gaza, da geht kein Schwanz dorthin. Was läuft da? Da ist eine Militärstraße und das noch in aller Mittagszeit. Ach! Und dann geht er. Und da fährt dieser Wagen von der Königin von Seba, fährt vorbei und liest Fürwahr, er trug unsere Sünden und lug auf sich unsere Krankheit und wir sind in seine Wunden geheilt. Ja, sagen wir mal, Kutscher, von was spricht der Pastor, dieser Prophet hier? Und dann, er hält sich an den Wagen und sagt, Mann, verstehst du, was du liest? Du siehst, wie Gott arbeitet. Einer liest es und der andere versteht es nicht und der andere kann es erklären. So arbeitet Gott. Das ist das Wirken Gottes. Weißt du, Gott benutzt Menschen zwei oder drei Mundzeugen. Ja, was, tatsächlich? Und da ist ein Wasser, was hindert, dass ich mich taufen lasse. Jetzt haben sie seit 3-4 Jahren in Israel das Bad gefunden. Da war eine Badestelle, römische Badestelle, mitten in der Wüste. Wahrscheinlich ist es die Taufstelle von diesem Kämmerer gewesen. Da ist Wasser. Was hindert mich, in diesem Swimmingpool getauft zu werden? Gar nichts. Komm, ich darf dich taufen. Ich bin ein Diakon. Weißt du, ich habe die Gnade Gottes und jetzt, wir steigen runter und du wirst jetzt getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und als der Amen gesagt hat, weg war der Bruder. Verstehst du? Aufgelöst in Luft. Und der Geist Gottes entrückte ihn und er wurde in Philippi Caesarea gefunden, wieder x Kilometer weiter. Und so arbeitet Gott. Weißt du, der eine sät, der andere begießt, der andere behackt und Wachstum und Gedeihen, das gibt der Herr. Aber arbeiten, sehen, behacken, gießen, bewachen, das ist unser Auftrag. Und Gott gibt Gedeihen. Ja? Und wir haben heute eine große äthiopische Kirche in Äthiopien. Das ganze Volk hat sich bekehrt durch diesen Minister, der hier eine Buchrolle gekauft hat, der zum Herrn geführt wurde. Eine ganze Nation. Manchmal denken wir bekehren nur einen Menschen. Und ich sage dir, wenn wir einen Menschen bekehren, wir bekehren meistens ein ganzes Haus, eine ganze Familie, eine ganze Sippe. Du und ein ganzes Haus. Also ich zweifle nicht. Das ist, wenn Gott dich benutzt, dich errettet, richtig errettet. Viele sind ja nicht richtig errettet. Viele sind nur Mitläufer. Aber wenn du richtig errettet bist und du für deinen Glauben stehst und stirbst und sterben kannst und bereit bist, mit dem Blut zu unterschreiben, dann wirst du und dein ganzes Haus gerettet. Und selbst wenn du nicht mehr da bist, ich habe einen Fall erlebt mal in Stuttgart, da kommt plötzlich ein Zahnarzt in der Gemeinde, ich wusste gar nicht, dass er Zahnarzt ist, aber ist egal. Und setze ich hin, ein Mann mittlerem Alter, und ich predige und dann bin fertig, dann kommt er auf mich zu und sagt, Pastor, ich möchte mich bekehren. Ich sage, wieso so schnell? Sie sind gerade, ich sehe Sie das erste Mal im Gottesdienst. Ja, wissen Sie, meine Oma ist gestorben. Meine Oma hat immer für uns gebetet und sie hat immer erzählt, ich und mein ganzes Haus, ihr werdet gerettet. Und meine Oma ist jetzt tot, jetzt betet niemand mehr für uns, jetzt muss ich selber beten. Und ich möchte mich bekehren. Und er wurde getauft, hat sich bekehrt. Der Zahnarzt. Und der blieb auch in der Gemeinde, solange er dort Pastor war. Verstehst du? Ich muss mich bekehren. Weißt du, manchmal wir denken, ja, das muss ich alles sehen, das muss ich alles erleben, wie meine Familie zum Herrn geht. Nein, im Himmel wirst du sie an der Hand halten und Ringelreihen tanzen. Verstehst du? Und dich freuen. Oh, meine Familie ist gerettet. Wir müssen nur treu sein. Treu sein in dem, wo Gott uns hingestellt hat. Auch wenn es eine Kleinigkeit. Und diese Schwester, später fragte ich den Bruder, den Ältesten von der Gemeinde, ich habe so einen kleinen Kreis übernommen, er sagte, die Schwester sowieso, die war ganz treu, in jedem Sonntagsgottesdienst war sie in der Gemeinde. Wir waren nur 8 Leute manchmal, aber die war da. Die hat sich nicht unterkriegen lassen. Die Familie ist nicht mitgegangen, aber sie kam. Auch sie war auch sogar gehbehindert, sie kam am Stock, aber sie kam. Und das ist ein Beweis, sie war treu. Sie war treu. Gott arbeitet und wirkt durch die Treuen. Die Treuen werden gesegnet. Ob es glaubst oder nicht. So, bleib in der Schule Gottes. So, Gott hat dich berufen. Gott hat dich gesegnet. Gott hat dich erwählt. Bleib da. Tauch nicht unter. Tauch nicht unter. Weißt, es ist eine Katastrophe. In der Kirche, nach der Konfirmation und in Freikirchen auch nach der Taufe, oft die Leute sind getauft und die siehst nicht mehr. Die sind untergetaucht. Schade eigentlich, traurig. Nach der Taufe, jetzt haben wir alles, was wir brauchen, noch womöglich Geistestaufe, jetzt sind wir gesegnet. Nein, Gott will, dass wir weitermachen und nicht fromme Wandergesellen werden. unstill und flüchtig. Nein, Gott will, dass wir bleiben und Frucht bringen, dass wir weitermachen. Und das ist, wie wirkt Gott. Frucht entsteht nur, wenn wir konstant und kontinuierlich an dem Platz bleiben, wo Gott uns hingestellt hat. Ganz wichtig. Wenn ich einen Baum verpflanze, jedes Jahr woanders, dieser Baum wird nie Frucht tragen. Aber wenn ein Baum Wurzel schlagen kann, in die Tiefe gehen kann, dann wird es nach 2-3 Jahren Frucht tragen. In aller Liebe. So, viele Gläubige, die wandern, sind Wandergesellen, religiöse Wandergesellen, die wissen alles, was in der Stadt los ist. Die können erzählen, wo der ist, wer jetzt Kinder gekriegt hat, dem die Kinder weggelaufen sind oder was auch. Die wissen alles, was in der Stadt, so in der christlichen Szene passiert. Aber das ist krankhaft. Das ist krankhaft. Gott will, dass du konstant an einem Platz bleibst und nicht über andere redest und nicht, was machst du? Wie geht's dir? Ach, guck mal, Schwester sowieso, Bruder sowieso. Ich halte von diesen ganzen Schwatzbasen nichts. Halte nichts. Die werden keine Frucht tragen. Ich stehe und ich halte mich nicht an den Scheinheiligen auf. Weißt du, du kriegst das Kotzen. Entschuldigung, du kriegst das Kotzen mit der Zeit. Du sagst, so viel Herzlosigkeit, so viel Egoismus, so viel Kälte. Weißt du, die Leute, die denken nur an sich und denken, sie wären die Geilsten, die Heiligsten, die Frömmsten, die Besten, der ist nichts. Und dann sehen sie über den Pastor, über die Gemeinde, über die Schwester, den Bruder. Was glaubst du, was in der Stadt los ist? Eines Tages kommt alles raus. Eines Tages kommt alles raus. Weißt du? Und da sind Leute, die sich verausgabt haben. Ohne die wärst du gar nicht gläubig. Die sind treu gewesen, die haben die Gemeinde finanziert. Weißt, ohne der Gemeinde wären manche gar nicht gläubig geworden. Was glaubst denn du, was die Evangelisation mit Billy Smith gekostet hat? 3 Wochen, nur als Beispiel. Unter 20.000 Euro ist nichts drin gewesen. Und wie viel Mühe, wie viel Arbeit. Einladen. Da hat eine Anzeige 1.000 Euro gekostet. Und wir haben immer wieder Anzeigen in der BZ aufgegeben oder ja in der BZ vorwiegend oder dann andere Zeitungen. Und Leute haben eingeladen und Leute haben gespendet. Das haben wir nicht aus der Tasche, so aus dem Ärmel geschüttelt. Die Leute haben keine Ahnung, wie viel Opfer die Gläubigen gebracht haben, damit der eine und der andere 2002 und Wille kam all die Jahre, fast 30 Jahre, glaube ich, kam er regelmäßig zu uns. Verstehst du? Und das hat viel Geld gekostet. Der Flug hier und der Flug zurück, Hotelkosten für den Evangelisten und für unsere Arbeit sowieso. Und wir haben die Kirche gehabt und die Kirche hat nur Kosten und Nebenkosten 6.000 Euro im Monat gekostet. Und die Reparatur noch dazu, verstehst du, damit die Gottesdienste stattfinden. Das ist nicht vom Himmel gefallen, von selbst gekommen oder irgendwo an einem Baum gewachsen. Das haben Geschwister bezahlt. Und zwar, sie haben geblutet. Damit der und der und der, gewiss, es hat sich gelohnt. Ich weiß, unsere Arbeit im Herrn war nicht vergeblich. Wir haben nicht für die Menschen gemacht, wir haben es für den Herrn gemacht. Für den Herrn gemacht. Aber die sollen ein bisschen dankbar sein. Und ein bisschen Respekt haben. In der Bibel heißt es, du sollst Vater und Mutter ehren. Und das meint nicht nur deinen leiblichen Vater und deine leibliche Mutter, sondern auch die geistlichen Eltern. Die sind wichtig, ohne die wärst du gar nicht da. Jesus sagt, wer ist mein Vater, meine Mutter, die den Willen Gottes tun? Die sind unsere wahren Eltern und Geschwister. So, manchmal wundern sich manche Leute, ja, die sind so müde, die machen sich nicht mehr, die bewegen den Hintern nicht mehr. So reden die Leute. So reden die Leute, weil sie dumm sind. Entschuldigung. Wundere dich nicht, wenn sie frustriert sind. Weißt du, sie haben geackert. Mit Schmerzen haben sie Kinder geboren. Nicht nur leiblich, sondern auch geistlich. Die Wiedergeburt ist genauso schlimm wie eine leibliche Geburt. Vielleicht noch viel schlimmer. Da kämpfst du, da ringst du, da betest du, da arbeitest du, da bereitest du dich vor. Und dann haben sie für die Eltern nichts mehr übrig. Ich sage es ja nur, mir macht es nichts aus. Ich kann gut leben. Und ich lebe gut. Aber weißt du, aber man wundert sich, wenn dann die Propheten nicht mehr weissagen, wenn die Heilung nicht mehr so gemacht wird. Warum? Komm, die wollen nur geheilt werden, aber die wollen nicht nachfolgen, Jesus. Die wollen keine ganze Sache mit Jesus machen. Die wollen nur gesegnet werden und dann wieder weg. Das erlebe ich permanent. So wie die eine Frau, die war wenigstens ehrlich. Die meisten sind ja nicht ehrlich. In Heilbronn, In Heilbronn kommt eine Frau, die sich bei mir in Stuttgart bekehrt hat, und ich habe so gerungen, so gebetet, ein ganzes Jahr lang. Die Frau war unheilbar krank, und dass ich sogar mit dem lieben Gott einen Vertrag gemacht habe: Lieber Gott, wenn du die Frau nicht heilst, dann werde ich kündigen, kannst du einen anderen Pastor suchen. Weißt du, die Leute haben erzählt, guck mal, der betet ständig für die kranke Frau, die ist bei jedes Mal nach vorne, bei jedem Altarruf ist sie vorne und wird nicht geheilt. Und den Sonntag oder Sonntagabend war sie im Gottesdienst und ich bete, und plötzlich fällt mir ein, was ich für einen Vertrag mit dem lieben Gott gemacht habe. Dann sage ich nur: Lieber Gott, denk an das, was wir abgemacht haben. Heile die Frau. Und die zuckt, zittert, wird geheilt, aber sie war hier zum letzten Mal im Gottesdienst. Dann gehe ich von Stuttgart nach Heilbronn, bringt sie mir sogar noch die Bibel. Pastor, sie haben so viel für mich gemacht. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ich brauche jetzt die Bibel nicht mehr. Verstehst du? Das ist der Dank. Ihr braucht den lieben Gott nicht mehr. So, und die Leute wundern sich nachher, wenn sie nach 3-4 Jahren wieder krank sind und wieder zappeln. So. Und dass viele Geschwister sagen: Du, ich habe die Schnauze voll. Ich werfe meine Perlen nicht mehr vor die Säue. Die kapseln sich ab. Sie leben und arbeiten nur noch an sich selber. Hauptsache, ich komme in den Himmel. Ich weiß, dass ich gerettet werde. Ich brauche nicht das andere. Ich muss ja nicht arbeiten. Ich tue das aber aus Liebe. Weißt du, die Arbeit an sich, Hauptsache ich erreiche das Ziel. Hauptsache ich werde selig. Und sie sagen sich: Weißt du, jetzt geht es um meine eigene Belohnung. Schaffet mit Furcht und Zittern eure eigene Seligkeit. Es wird alles ruhiger. Schau dir die Frommen an in den Gemeinden. Sie werden immer frömmer und immer heiliger. Wir sind besser. Ich habe jetzt das Beste gefunden. Ich kriege ständig Post. Verstehst du, wo Leute hier mal waren oder dort mal waren? Ich habe jetzt gefunden, nach einer Weile, dann kriege ich wieder Post: Jetzt habe ich endlich mal was Richtiges gefunden. Und die werden nie was Richtiges finden. Denn überall, wo sie hingehen, wird mit Wasser gekocht. Und überall menschelt's. Und ich habe eine Frau, die hat schon fast alle Gemeinden hier in Berlin abgegrast. Und sogar in einer großen Gemeinde war sie da, mit der die haben viele Gäste, was weiß ich, aus der ganzen Welt, in aller Liebe, nichts dagegen. Weißt du, ich bin enttäuscht von den Christen. Aber sie müssen auch hören, was Gott sagt: Ich bin enttäuscht von dir. Wärst du dort geblieben, hättest du da richtig gegessen und getrunken und hättest du nicht immer nur nach anderen geschielt, was die anderen machen, und auf die anderen geguckt. Kein Wunder, dass all diese Frommen geistlich unfruchtbar sind. Geistlich unfruchtbar. Andere verspotten die Michal, die Frau, die erste Frau von David. Als David so im Herrn sich freut und so happy ist und gesegnet ist, guckt vom runter: Ja, guck mal, benimmt sich so ein König? Versteht? Dann sagt er: Ich möchte noch doofer mich benehmen. Sagt David regelrecht: Ich möchte Handstand sogar zur Ehre Gottes machen, wenn es möglich wäre. Benimmt sich so der König? Und da heißt es: Und der Herr verschloss ihr Leib. Sie war unfruchtbar. Sie hat keine Kinder gekriegt. Keine Thronfolge. Eigentlich wäre der Thronerbe von ihr hätte kommen sollen. Kein Wunder. Weißt du, dass sich durch diese Menschen sich niemand bekehrt, sondern mehr entkehrt. Vom Glauben abfallen. Verstehst du? Die Seele, für die sich benehmen? Ja. Schau diese Menschen, die so Wandervögel sind oder Wandergesellen sind, durch diese ist niemand mehr zum Glauben richtig gekommen. Sie sind unfruchtbar. Die finden dort einen Fehler. Der Pastor, Mann, was der alles treibt. Verstehst? Und der Evangelist. Aber dass sie alle Gott dienen. Wenn die daran denken, bitte, verstehst du, der kann es nicht lassen zu predigen. Verstehst? Er arbeitet so gut er kann im Rollstuhl. Er dient Gott. Ich habe neulich dieses Gleichnis von Samariter mir nochmals vorgeknüpft, wo Jesus erzählt, der barmherzige Samariter. Ihr werdet geschockt sein, was ich jetzt sage, von dem barmherzigen Samariter. Weißt du, wir hören immer, der barmherzige Samariter, das ist der liebe Kerl. Ja gut, der ist ein dummer Mann, Entschuldigung. Der hat seinen Esel missbraucht, der hat sein Öl missbraucht, der hat sein Wein missbraucht, alles für diesen Mann, der unter den Räubern gefallen ist, alles da ihm verausgabt, nur Hilfsbereitschaft und so weiter. Der hat alles verausgabt, Zeit verschwendet, Geld verschwendet, war ein ganz netter Kerl. Gott möge ihn segnen. Natürlich aber jetzt der Priester und der Levit, das sind alles Stoffeln. Nein, die haben genau gewusst, was da läuft, was da auch gespielt wird. Dieser, der unter die Räuber fiel, der ging hinab von Jerusalem nach Jericho. Der ging hinab, nicht hinauf. Der Priester und der Levite gingen hinauf nach Jerusalem. Aber dieser, der unter die Räuber fiel, ging hinab. Und als er Jerusalem nicht mehr sah, da hat ihm die Räuber zugeschlagen. Der ging hinab. Und weißt du, der wird wieder hochgepäppelt. Morgen geht er wieder den gleichen Weg. Und er kriegt wieder eins im Genick. Und wir versuchen immer Leute hochzupäppeln. Und der Levit und der Priester sagt, ich bete, komm, ich bete. Wir gehen hinauf zum Hause Gottes. Wir gehen hinauf in die Gegenwart Gottes. Und die haben gewusst, das nützt alles gar nicht, wenn wir den Mann helfen. Der will sich gar nicht helfen lassen. Wie viele Menschen ich schon begegnet sind, die peppeln hoch, dass sie vom Alkohol frei werden, von Rausch frei werden. Wir haben das alles gemacht und wieder hoch, so Penner, die kein Zuhause hatten, Wohnung verschafft und alles mögliche und dann wieder alles im alten Trott weitergemacht. Das hat nicht viel genützt. Weißt du, der Herr muss das Herz verändern. Wenn das Herz nicht verändert wird, wird der Mensch nicht verändert. Wird der Mensch nicht verhindert. Der Priester, sie gingen hinauf in die Gegenwart Gottes, hinauf nach Jerusalem, hinauf zum Berge Gottes. Weißt du, nicht nur, jetzt bin ich gesegnet in Jerusalem und dann haut er gleich ab. Und alles, was er dort an Segen bekommen hat, den ganzen Segen, haben die Räuber mitgenommen. Hinab aus der Gegenwart Gottes. Wie wirkt Gott? Weißt du, alles, was wir zu einem gesegneten Leben brauchen, das hat er uns bereits gegeben. Und wir sollen aufpassen, behüten und bewahren in einem feinen Herzen. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen, so steht es in der Bibel. Geh hinauf nach Jerusalem und nicht hinab nach Jericho. Jericho ist ein Bild für die Welt. Dieser Demas, er hat die Welt lieb gewonnen. Kennst du diese Geschichte? Demas, wieder zurück in die Welt. Unsere Losung soll sein, näher mein Gott zu dir. Hab dieses Lied eingespeichert. So, wir werden nachher das Lied singen. Näher mein Gott zu dir. Verstehst? Nicht erst, wenn die Welt untergeht. Die Kapelle auf der Titanic musste dieses Lied spielen, als das Schiff unterging. Zuerst dieser Stolz, wir sind unsinkbar. Dieses Titanentum. Und dann, das Schiff geht unter. Und dann, näher mein Gott zu dir. Dann nützt das ganze Plärren nicht mehr. Dann nützt das ganze Beten nicht mehr. Das Schiff wird nicht mehr gerettet, das Schiff geht unter. Wir sollen die Gegenwart Gottes suchen, solange es zu finden ist. Solange es die angenehme Zeit ist. Solange es möglich ist, sollten wir die Beziehung zu Gott aufbauen. In guter Zeit, in guten Tagen. Lukas Kapitel 6, Vers 29 noch einmal. Da heißt es, Jesus macht hier deutlich, wessen Arbeit unsere Seligkeit ist. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Werk Jesu. Es ist das Werk, das in Gott entspringt. Gott muss an uns arbeiten, solange es gute Zeit ist, freie Zeit ist. Er muss uns bekehren, wiederherstellen, belehren. Und senden, was weiß ich, er muss das tun, solange es angenehm ist, solange ich fit bin, solange es in Freiheit ist, schau Jesus an. Weißt du, es begab sich. So, wo Gott noch wirkt, dann kommt, es kommt eine Zeit, wo Gott nicht mehr wirkt. Da werden wir suchen, oh, wo gibt es noch ein paar CDs da von Pastor Matthäus, gibt es irgendwo noch Predigten, alte Kassetten? Die gibt es nicht mehr. Das Wort Gottes wird eines Tages sehr teuer sein. Da heißt es, in der Endzeit werden die Leute am Rockzipfel eines Juden sich hängen, 1000 Stück sogar. 1000 Leute werden sich am Rockzipfel eines Juden hängen. Bring uns das Wort, sag uns das Wort, sag, was der Herr sagt. Jetzt hast du in Hülle und Fülle. Da kannst du so viel hören. Und dann hörst du nicht. Weißt du, Philippus wurde aus seiner gesegneten Arbeit rausgezogen. Er wurde Straßenevangelist, was auch immer. Er hat Gottes Stimme gehört, hat sich von Gott gebrauchen lassen und war ein Segen. Hat sogar 5 Töchter gehabt, die haben alle geweissagt. Du siehst, er und sein Haus, weil er Gott gehorchte, seine Töchter waren Prophetinnen. Gott wirkt, wenn der Gläubige Gott teilhaben lässt an seinem Leben. Gott wirkt. Und noch ganz schnell ein paar Gedanken, wie Gott wirkt. Wenn wir ehrlich sind, dann wirkt Gott. Ehrlich. Gott benutzt uns, wenn wir ehrlich sind mit unserem Glauben. Also ich bin kein Held. Ich bin kein Superman. Bin ich. Bin ganz normal von Jesus abhängig. Und Jesus zeigte seinen Jüngern die Wunden. Sagt, Thomas, schau her, meine Nägelmale, die sind nicht verschwunden. Diese Nägelmale sind immer noch da. Und Thomas legt die Finger rein. Oh, mein Herr und mein Gott. Du siehst, der braucht keine Bibelschule, der braucht kein Seminar. Wie bete ich Gott an? Der geht gleich auf die Knie, weil er den Herrn spürt, die Wunde spürt. Wisst ihr, was ich festgestellt habe für mein persönliches Leben? Kannst denken, was du willst. Wenn man ehrlich ist, sein Herz zeigt, seine Wunden zeigt, seine Verletzlichkeit zeigt, dann merken die Leute, du, der Mann ist ehrlich. Ich mach dir nichts vor. Ich bin ehrlich. Ich kann nichts, bin nichts, hab nichts. Aber der Herr ist da. Und ich bin verletzt, sehr. Aber schau meine Wunden an. Spüre. Du darfst die Wunde berühren. Mein Herr, mein Gott. Und dann verschwindet der Zweifel. Ich bin so Gott dankbar. Hunderte von Mails bekomme ich, wo Leute schreiben, was ich höre, das ist ganz anders als in anderen Predigten. Also andere predigen vom lieben Heiland. Ich predige auch vom lieben Heiland. Aber ich erzähle, was ich praktisch persönlich erlebt habe. Wie ich durch die Tiefen gegangen bin. Wie ich Gott nicht verstanden habe. Wie ich an Gott gezweifelt habe. Ja, das habe ich alles. Aber ich bin wieder rausgekommen. Weißt du, und Gott lehrt mich, wenn ich andere richte, andere verdamme. Also, wenn jemand früher zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, ich zweifle an die Liebe Gottes, hätte ich am Schopf gepackt, zack, zack. Was fällt dir ein, an die Liebe Gottes zu zweifeln? Siehst du nicht, wie groß Gott ist, wie herrlich der ist, was er alles gemacht hat? Halleluja! Kopf hoch! Aber dann stecke ich selber in diese Patsche. Ich kann nicht mehr beten. Ich kann nicht mehr glauben. Ich verstehe Gott nicht mehr. Weißt du, ich predige, Jesus ist Sieger, hat alle Macht. Und bei mir geht es rund und drüber. Und dann betet jemand anders für mich. Und dann erlebe ich wieder die Treue Gottes. 15.000 Kilometer von Stuttgart weg in Barbados, Westindien, da betet ein Ehepaar für uns, damit wir an Gott glauben. Und sie fasten sogar für uns. Das ist ja unfassbar für mich. Und du siehst, es begab sich. Es begab sich, dass Gott wieder jemand auf die Beine bringt. Wir werden angestupst, so, verstehst du? Angestupst. Und plötzlich, ich weiß gar nicht, wie ist der Glaube wieder zurückgekommen? Es begab sich's. Das ist es. Und Gott erlaubt Dürrezeiten und Wüstenperioden, bis wir in die Ruhe Gottes eingehen. Und dann habe ich plötzlich einfach meinem Vorsteher gesagt, du, ich predige wieder. Ich habe meinen Dienst sogar quittiert. Ich habe gesagt, ich kann nicht als Heuchler vorne stehen, erzählen, Jesus ist Sieger, und ich glaube selber nicht daran. Und so viele predigen und glauben es nicht und haben es nicht erlebt. Und sie merken es nicht einmal, dass alles nicht stimmt. So, und plötzlich konnte ich wieder glauben. Ich wusste gar nicht, wie das passiert ist. Keine Erklärung. Aber ich habe erst hinterher, Wochen hinterher gemerkt, dass irgendjemand für uns gebetet hat. Und dass diese Gebete gewirkt haben. Gott wirkt im Verborgenen, Geschwister. Im Hintergrund. Weißt du, du musst es nicht verstehen. Du musst nur mitlaufen, mitgehen, mitmachen, dabei sein. Bereit sein. Gott macht die Arbeit. Jesus ist ganz fest am Kreuz angenagelt. Und er kann nur Worte sprechen. Und vielleicht kannst du auch nur Worte sprechen. Vater, vergib ihnen. Mich dürstet. Oder Mutter, das ist dein Sohn. Wir sind festgenagelt. Wir können nichts tun. Wir sind behindert. Aber wir dürfen mit dem allmächtigen Gott reden und wir können mit den Menschen reden, was auch immer ist. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du siehst, so einfach ist das christliche Leben. Vater, mein Leben lege ich in deine Hände. Du machst es. Wir sind deine Hände Werk. Die Pharisäer möchten immer was tun. Weißt du, sie haben eine Leistungsreligion. Aber weißt, der wahre christliche Glaube ist, ich kann nichts. Er hat alles getan. Es ist vollbracht. Gott hat alles fertig gemacht. Ich muss den Himmel mir nicht verdienen. Ich lebe aus der Gnade Gottes. Philipper 2, Vers 13 noch ganz schnell. Denn Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen dessen, was sehr erstrebenswert ist, in euch aktiv macht. Er aktiviert. Halleluja, er macht es. Er gibt uns das Stichwort. Er gibt uns nicht die ganze Predigt. Also ich habe noch nie eine ganze Predigt von Gott bekommen. Ich habe immer das Stichwort bekommen, die Überschrift. Und jetzt muss ich das Thema bearbeiten. Verstehst du? Er gibt mir den Gedanken, die Idee, den Anfang machte. Ja, mach das. Lust und so weiter. Ein positives Gefühl. Das ist, was von Gott kommt. Und jetzt, wie kriege ich das noch mehr? Heiß, 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 kalt. Heiß, heiß, heiß. Verstehst du? Und so komme ich langsam dorthin. Der Rest ist, es fließt, es passiert von selbst, es begibt sich. Irgendwo, irgendwie. Oft wissen wir das Ende nicht. Die Ergebnisse kennen wir nicht. Was dabei rauskommt, wissen wir, wir fliegen. Und irgendwo werden wir schon landen. Irgendwo wird was rauskommen. Die 10 Aussätzigen, als Jesus sagte, geht und zeigt euch den Priester. Ich muss vorstellen, Jesus hat ja sowieso nichts von den Priestern gehalten. Und dann sagt er noch den Leuten, zeigt euch den Priester. Die haben sie aussätzig bezeichnet. Sie haben sie verdammt. Zeigt euch den Priester. Ja, die glauben sowieso nicht. Aber da heißt es, während sie hingingen, so wirkt Gott, während sie hingingen. Und dann stehen sie vor der Tür des Priesters und wollen gerade anklopfen oder klopfen gerade an. Und dann kommt er raus und sagt, was wollt ihr? Aussätzig! Nein, wir sind nicht aussätzig, untersuch uns. Und sie wurden alle geheilt, als sie das taten, was Jesus gesagt hat, als sie gehorchten. Wie wirkt Gott? Gott wirkt, wenn wir gehorchen. Zeigt euch den Priester, auch wenn wir das nicht verstehen. Gott wirkt. Gott wirkt. Gebrauche das, was in der Bibel drin steht, und benütze. In Marbach habe ich eine Schwester gehabt. Ich komme von Kiel runter. Damals wohnte ich in Heilbronn. Das ist bei Heilbronn, Marbach. Und da ruft sie an, Pastor, jetzt sitzt sie am Telefon. Ich ersticke. Sag ich, Frau Meier, was ist mit Ihnen los? Ja, ich kriege keine Luft. Und so stöhnt sie am Apparat. Ich habe gesagt, ich komme gerade von Kiel zurück. Und außerdem, Sie sind nicht Mitglied in meiner Gemeinde. Wären Sie Glied in meiner Gemeinde, würde ich Sie aufsuchen, sofort auf der Stelle. Und Sie besuchen. Aber Sie sind irgendwo, was weiß ich, was für Religion Sie haben, weiß ich gar nicht. Was für welcher Kirche gehören Sie dort an in Marbach? 40, 60 Kilometer von Heilbronn weg. Ja, ich bin katholisch. Oh, habe ich gesagt, das ist doch prima. Ihr Katholiken, ihr habt ja Sterbesakrament oder die letzte Ölung. Gehen Sie zu Ihrem Priester, er soll mit Ihnen beten. Ja, aber der Priester glaubt nicht an Wunder. Und so weiter. Ja, habe ich gesagt, es steht nirgendwo in der Bibel, dass er glauben muss an Wunder und Zeichen und all und was weiß ich. Die, du musst nur das tun, was in der Bibel drin steht. Geh uns, bitte den Priester um die Öle, dass er sie ölt und sie mit, für sie betet. Dann geht sie hin, sagt er, ja, aber es ist Sterbesakrament. Er sagt, ich sterbe. Verstehst du? So geht sie hin, noch abends in der Nacht zum Priester. Ist ja sowieso nicht verheiratet, macht sowieso nichts aus, wenn man nachts kommt. Und der Priester sagt, ja, was wollen Sie? Und dann, aber er muss die Salbung geben, diese Krankensalbung ist, und das Sterbesakrament oder was das auch bei denen ist, sagt, und die Frau wird geheilt. Jetzt ist, passiert in Marbach, der Priester, der glaubt, er hat jetzt die Heilungsgabe, dann lese ich mal nach Wochen in der Zeitung, in der Marbacher Zeitung, in der katholischen Kirche ist ein Heilungsgottesdienst. Da hat der Priester eingeladen, Leute in Rollstühle und was weiß ich, die Kirche waren so 60, 70 Leute drin, und der hat Heilungsgottesdienst gemacht, der hat sie nur mit Öl gesalbt, und hat mir nachher, oder mir vorher noch, gefragt haben, tut es, können Sie mich informieren? Sie haben die Frau Meier zu mir zur Ölung geschickt. Wie heilig, ich habe noch nie Kranke geheilt. Dann habe ich das Buch von Osborne empfohlen, Krankenheilung, oder ihm gleich geschickt, dass er was weiß, wie man das macht. Das ist das Standardwerk für Krankenheilung. Das hat er gemacht. Du, der hat die Gabe der Heilung entdeckt. Aber wir müssen nicht drauf gucken, glaubt er oder glaubt es nicht. Menschen werden nicht gesegnet, ob sie glauben oder nicht, sondern Menschen werden gesegnet, wenn sie Gott gehorchen. Wenn sie das tun, was in der Bibel drin steht. Und von dem Ältesten steht nicht, dass der Priester oder was weiß ich, groß glauben muss alles verstehen, alles erklären. Nein, der Kranke muss den Priester rufen und sich salben lassen. Und Gott ist es, der heilt. Und der Mensch muss gehorchen. Das ist einfach. Ist jemand krank, der ruft die Ältesten der Gemeinde zu ihm, dass sie mit ihm beten, mit Öl salben und so weiter. Wie wirkt Gott? Total verschieden. Und ich bin dankbar, dass Gott wirkt, dass Gott arbeitet, dass Gott uns nicht aufgegeben hat. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Gnade, die du uns gegeben hast. Dein Wort kommt nicht leer zurück. Wenn wir gehorchen und das tun, was du uns sagst, werden wir zum Berg sprechen und der Berg wird sich ins Meer versenken. Wenn wir deinem Wort gehorchen, dein Wort wird in Erfüllung gehen. Herr, wir müssen nicht viel verstehen. Wir müssen nicht viel glauben. Wir müssen das tun, was wir gelesen und gehört haben, was du uns durch den Heiligen Geist offenbart hast. Vater, ich danke dir für dein teures und kostbares Wort. Dein Wort kommt nicht leer zurück. Es wirkt, wozu du es gesandt hast. Halleluja. Und wir wollen gehorsam sein dem Wort Gottes. Gott, gib uns ein gehorsames Herz. Sind Christen, die so hin und her streunen und nach Hilfe und Heilung suchen und die halbe Welt bereisen und doch nichts finden. Herr, zeig ihnen, an was es liegt, was sie tun sollten, wie es bei ihnen weitergehen sollte, was dein Wille für ihr persönliches Leben ist. Ich danke dir, Herr Jesus. Amen. Amen. Preis Gott.